habe wieder eine Geschichte mitgebracht. Also, von diesem Sommer. Wir sind am Weg von Kroatien nach Montenegro, also den Süden runter. Müssen da bei Bosnien durchqueren. Und das Navi schlägt uns eine tolle Route, so richtig durch die Berge oder über die Berge besser gesagt, vor. Wir tuckern da durch, mal ist die Straße besser, mal ist sie weniger besser. Wir reisen natürlich ganz gemäß ein, alles klappt ohne Probleme bei der Grenze. Wir sind in Bosnien drinnen und dann eben einige Stunden unterwegs. Dann kommen wir auf einen Bergpass, um wieder auszureisen und in Montenegro einzureisen. Und wirklich nichts los, es könnte nicht idealer sein für einen Grenzübergang. Wir sind eigentlich das einzige Auto. Wir fahren vor, Grenzbeamte spricht Englisch, fragt nach unseren Pässen, Nona, das kennen wir alle. Und auf einmal ändert sich sein Blick. Und ich denke mir, warum schaut er mich so komisch an, so fragend an? Dann kommt die Aussage, sie sind illegal eingereist. Also wir sind illegal eingereist in Bosnien. Und ich so, nein, wir sind nicht illegal eingereist. Keine Ahnung, woher das hat. Wir sind ganz normal bei der Grenze eingereist, haben die Pässe hergezeigt, alles bestens. Nein, wir sind illegal eingereist. Sein System zeigt nicht an, dass wir in diesem Land sein dürfen, also dass wir registriert worden sind. Und wir müssen Strafe zahlen und er macht uns Stress und ich werde immer nervöser, wie man sich das so vorstellen kann. Dann will er noch meinen Führerschein. Und dann irgendwann, lustigerweise, echt lustigerweise, fragt er mich, was ich so als Beruf mache. Und ich sage ihm, ich bin Pastor. Er versteht es irgendwie nicht ganz. Dann sage ich ihm, ich bin Priester. Er nickt, gibt mir die Pässe und sagt, sie dürfen fahren. Ab jetzt, wenn ich irgendeinem Problem begegne, ich bin Priester. Ja, heute starten wir, wie ihr schon gehört habt, mit unserer neuen fünfteiligen Predigtserie zur Anbetung. Und ich hoffe, habt ihr schon einen Magneten bekommen, eine Audienz beim König? Ja? Das soll uns alle daran erinnern, dass wir eben nicht nur Sonntagvormittag hier eine coole Audienz beim König haben können gemeinsam, sondern du und ich in unserem Alltag, wo wir vielleicht beim Kochen sind oder beim Zusammenräumen sind, da können wir eine Audienz beim König haben und ihm wirklich die Anbetung geben, die ihm gebührt. Ja, wahrscheinlich hatte ich meine Story oder ich habe es eh gehört von euch. Es hat euch zum Lachen gebracht. Aber ich habe eine Pointe damit und die Pointe ist, was ist, wenn ich dir sage, dass auch du ein Priester bist oder eine Priesterin? Weil das ist tatsächlich so. Nicht nur ich darf sagen, ich bin Priester, vielleicht dann auch nochmal in einer speziellen Rolle als Pastor. Nein, du bist auch ein Priester, eine Priesterin. Und tatsächlich können wir viel über Anbetung lernen, wenn wir verstehen, was eigentlich so ein Priester damals gemacht hat und wie es sogar jetzt für diesen neuen Bund, die Zeit, wo wir jetzt eben leben, durch Jesus, was es auch da zu gelten hat. Weil, ja, wir bleiben Söhne und Töchter Gottes, ganz klar, Brüder und Schwestern von Jesus, Freunde vom Heiligen Geist und auch freiwillige Diener Gottes. Aber das Coole ist, wenn wir verstehen, was ein Priester damals gemacht hat und wie es eigentlich schon damals der Ursprungsgedanke Gottes war. Also ich spreche da vom Volk Israel, das sich Gott auserwählt hat und wo er wiederum aus dem Volk Menschen auserwählt hat, die wiederum in einem Zelt der Begegnung und später in einem Tempel auch Gottesdienst gefeiert haben, aber sehr exklusiv eben. Anhand dessen können wir was lernen für unsere Anbetung. Anhand dessen können wir lernen, dass wir eigentlich oder dass eigentlich Gottes ultimativer Plan der war, dass wir alle mal Priester sein würden. Und warum? Weil eben in diesem Priestersein oder auch in dem, was wir wie hier im Wort Gottes wiederfinden können, weil wir da wiedererkennen, diese Berufung eben, eigentlich dieses Erschaffensein dazu, Gott anzubeten und andere in Anbetung zu führen. Weil das ist unser Leben. Das ist nicht etwas, was wir für Gott tun, Also es ist nicht so, dass Gott irgendwo so einen Minderwertigkeitskomplex hätte oder ein Aufmerksamkeitsdefizit und sie hat sich gedacht hat, ah, ich mache mir da ein paar Wesen, ein paar Menschen, die können mich dann anbeten, dann geht es mir besser. Nein, Gott bräuchte uns eigentlich nicht. Aber er hat uns so geschaffen, dass wir ihn brauchen. Und dass wenn wir ihn anbeten, dass wir unter seinen Einfluss kommen. Und ich sage euch was, sein Einfluss ist ein guter Einfluss. Weil er ein guter Gott ist, ein guter Schöpfer ist. Umgekehrt aber kannst du auch unter anderen Einfluss kommen, weil du auch andere Dinge anbeten kannst als ihn. Und das ist die ganze Menschheitsgeschichte eigentlich, angefangen von Adam und Eva, quer durch die Bank mit dem Volk Israel, die dann auch sehr schnell beim goldenen Kalb oder auch bei anderen Götzen gelandet sind und dann unter den Einfluss von dem kamen, was sie angebetet haben. Und vielleicht ist bei dir und mir nicht das goldene Kalb, das du dir zu Hause gießt. Das können andere Dinge sein, die, wo, wenn wir ehrlich sind, eigentlich an der ersten Stelle stehen in unserem Leben. Und ob ich jetzt in ein Fußballstadion gehe und dort Anbetung erlebe, oder ob ich ein Technikfreak bin. Letzte Woche haben wir über auch die Herausforderungen von Technologie gehört. Und auch ein bisschen, der Sam hat ein bisschen gescherzt über die Apple-User. Und ich glaube, es gibt auch andere Marken und Produkte, die man anbeten kann. Aber ganz ehrlich, so ein Apple-User, sogar der könnte ein Anbeter werden, ne? Weil ihm das Produkt, der Gegenstand, die Sache wichtiger geworden ist als der Schöpfer. Und das in sich ist eben, ja, schon mal festzuhalten, die Challenge ist, wir kommen unter den Einfluss dieser anderen Dinge, die wir anbeten. Aber Gott hat sich von Anfang an gedacht, dass wir ein Volk von Priestern sein sollen, die ihn anbeten und andere Menschen, die ihn noch nicht kennen, in diese Gegenwart führen, diese Gegenwart Gottes, die, wenn wir auch da zurückschauen, in den alten Bund, zurückschauen in die Beziehung, die Gott mit seinem Volk Israel hatte, diese Gegenwart war exklusiv. Sie war nicht für jeden zugänglich. Sie war den Leviten zugänglich und auch da eigentlich nur begrenzt zugänglich. Und das Allerheiligste, wenn wir uns so einen Tempel oder ein Zelt der Begegnung der damaligen Zeit anschauen, das war die innerste Kammer. Weil begonnen hat es im Vorhof, also so war das aufgebaut. Dann ging man ins Heiligtum, da durften ein bisschen mehr Personen rein, aber auch eigentlich nur die Priester. Und dann ging es ins Allerheiligste, wo die Bundeslade, eine Holzbox überzogen mit Gold, drinnen war. Und da durfte man überhaupt nur rein, wenn man vorher das so richtig eingeräuchert hat. Weil der sündhafte Mensch oder in dem Fall der hohe Priester, der stellvertretend da reinging, der durfte den Blick oder den Blick der Herrlichkeit Gottes eigentlich gar nicht erfassen. Das hätte ihn umgeworfen gleich wieder. Was auch ein Grund war, warum man eine Schnur an seinen Fuß gemacht hat und ein Glöckchen, um zu schauen, wenn er da doch etwas falsch gemacht hat im Vorfeld, also im Vorhof und im Heiligtum, dass man ihn dann auch wieder rausziehen kann aus dem Allerheiligsten. Seid ihr auch so froh, dass sich da einiges geändert hat? Weil das ist die coole Botschaft, dass wir nicht mehr im alten Bund leben, sondern im neuen Bund leben. Und da, wo früher der Zugang zu Gottes Gegenwart oder überhaupt der Dienst an Gott eigentlich was Exklusives war, eben nur für eine auserwählte Schar von Priestern und sogar einem speziellen Stamm, den Stamm der Leviten, da hat jetzt Jesus, also jetzt vor 2000 Jahren, den Vorhang zerrissen. Da hat er die Trennung aufgehoben, um jeden Einzelnen von uns in die Gegenwart Gottes hineinzuführen. Und weißt du was? Der Ort der Begegnung ist kein Ort in dem Sinne. Es ist kein Tempel, kein Zelt der Begegnung. Du bist eigentlich zum Ort der Begegnung geworden. Ne? Weil wir lesen in der Bibel, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen. Und du hast Zugang zu Gott. Ihr könnt es nachlesen in 2. Mose 19, 5 bis 6, diesen Ursprungsgedanken Gottes. Und den greift Petrus auf. Aber vielleicht noch kurz was zum neuen Bund im Kontrast zum alten Bund. Weil das Interessante ist, dass wir zum einen lesen, dass eben schon damals nur ein exklusiver Kreis diesen Gottesdienst verrichten durfte, stellvertretend in einer Vermittlerrolle eigentlich für das ganze Volk. Und wir sehen aber auch in der Kirchengeschichte, ob jetzt in der Großkirche, aber es kann sogar in der Freikirche passieren, dass dieses damalige Bild, eigentlich das Bild des alten Bundes, auch unseren Gottesdienst oder wie wir unseren Glauben leben, überschatten kann. Aber die Botschaft ist eben die, dass es gibt keine Christen erster Klasse, die vielleicht begabt sind, berufen sind, auf der Bühne zu stehen oder überhaupt eine Gemeinde zu leiten. Und dann gibt es Christen zweiter Klasse, die jetzt einfach nur Zuhörer sind, sondern es gibt eine Schar von Priestern, die sich Gott ausgedacht hat, die er ins Leben gerufen hat. Und es gibt natürlich verschiedene Gaben, Berufungen, Leitungsgaben, Barmherzigkeitsgaben. Es gibt auch spezielle Funktionen, die Gott geschenkt hat mit Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten. Aber es war nie das Ziel, dass viele zu einer Person hinlaufen und sie, wenn wir den Propheten hernehmen, als Orakel gebrauchen, im Sinne von, es gibt da diese zwei Klassen, ich brauche eben den einen, um Gottes Stimme zu hören, so wie damals eigentlich, ich brauche die Priester oder den Hohepriester als Stellvertreter. Nein, der Sinn dahinter war, dass Gott eben Propheten, Lehrer, Hirten etc. schenkt, damit die ganze Gemeinde darin wächst, zum Beispiel Gottes Stimme zu hören, damit die ganze Gemeinde darin wächst, Gottes Wort zu verstehen und auch anderen zu erklären. Aber das ist nichts Exklusives, es ist eigentlich etwas Inklusives, was Gott hier für uns geschaffen hat. Im alten Bund, da ging es darum, wenn du tust, ... dann. Im neuen Bund geht es darum, es ist getan, es ist vollbracht für dich und für mich. Im alten Bund, da war das Gesetz auf Stein geschrieben. Im neuen Bund ist das Gesetz auf dein und mein Herz geschrieben. Und damit kommt auch das Wollen, das zu tun, wie es sich Gott gedacht hat. Der alte Bund war geprägt durch einen äußeren Gehorsam. Der neue Bund ist geprägt dadurch, dass sich eben dein und mein Herz verändert. Im alten Bund hat das Gesetz gefordert, im neuen Bund hat Jesus versorgt. Mit allem, was du und ich brauchen. Mit Gnade um Gnade um Gnade, die nie aufhört zu fließen. Zu guter Letzt vielleicht, der alte Bund war exklusiv zwischen Gott und den Juden, dem Volk Israel. Der neue Bund ist inklusiv, nämlich zwischen Gott und allen Menschen. Jeder ist mit eingeschlossen. Jeder Mensch kann eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus haben. Jeder Mensch kann diesen Zugang ins Allerheiligste haben, ja sogar zum Ort des Allerheiligsten werden, weil da, wo du dein Herz öffnest für Jesus, da kommt er hinein mit seinem Geist, da kommt er hinein mit seinem neuen Leben und da wirst du eigentlich zum Tempel und zum Träger seiner Gegenwart. An jedem Ort, wo du bist, Tag und Nacht. Und Petrus greift das auf in 1. Petrus 2,9. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschenk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Er ist wirklich unübertrefflich. Jesus ist wirklich unübertrefflich. Und wisst ihr, die Kurzfassung vom Westminster Katechismus, vielleicht ihr habt es schon immer wieder mal gehört, aber die bringt es so schön auf den Punkt, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ich finde es aber auch in anderen Worten cool, nämlich nichts macht deutlicher, dass wir in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben, als unsere Freude an Gott selbst. Hast du Freude an Gott? Hast du wirklich Freude an Gott? Weil das ist eigentlich das Ziel, er ist der, der kam, um zu geben. Und du darfst eigentlich ein Spiegel sein von dem, was bereits passiert ist vor 2000 Jahren. Du bist nicht der Erzeuger von etwas, du bist nicht der Bewerkstelliger, der in irgendeiner Form Errettung oder was auch immer produzieren kann, du bist empfangend. Das ist so gewaltig, das sprengt meinen und wahrscheinlich, oder ich hoffe, auch deinen Verstand. Aber vor allem löst es eines aus, es löst Freude aus. Und extreme Dankbarkeit und sogar das innere Gefühl von, boah, das ist zu gut, um wahr zu sein. Aber genau das ist seine Gnade. Die ist wirklich zu gut, um wahr zu sein. Wir alle sind dazu berufen, ihn anzubeten, unter seinen Einfluss, unter seine Herrschaft zu kommen. Raus aus Finsternis, hinein in ein wunderbares Licht. Wir alle sind eben Anbeter, wie ich schon zu Beginn gesagt habe. Auch Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Und Anbetung ist nicht was, was Gott von uns einfordert. So im Sinne von, hast du heute schon angebetet? Du bist erschaffen dazu. Das ist deine DNA. Die Frage ist, wen oder was betest du an? Und wir alle brauchen eben etwas, wofür wir leben. Was sind jetzt die Aufgaben von einem Priester? Oder was waren die Aufgaben damals von einem Priester? Der hat ja einiges zu tun gehabt. Und Gott sei Dank müssen wir nicht mehr jetzt in all den Aufgaben gehen, also im Sinne von Tiere, Schlachten, Opfern, ui, viel Blut damals. Und doch ein Schatten auf das, was gekommen ist durch Jesus, weil er hat auch sehr viel Blut gelassen für dein und für mein Leben. Erste Aufgabe eines Priesters damals, aber auch in neuer Art heute. Der Priester oder die Priester, die waren eben zuständig, einen Ort zu schaffen, wo sich Gott und Menschen begegnen. Einen Ort der Begegnung, einen physischen Ort der Begegnung. Eben ein Zelt der Begegnung, eine Stiftshütte oder eben einen Tempel, der an einem bestimmten Ort war, um dorthin zu pilgern und um dort seine Opfer zu bringen, auch Vergebung zu empfangen und wo auch dann eben einmal im Jahr dieser große Versöhnungstag stattgefunden hat. Und da ist eben die Bundeslade drin gewesen mit dem Stab Aarons, der geblüht hat, mit dem Manna oder ein bisschen Manna, das damals das Volk Israel in der Wüste versorgt hat und zu guter Letzt eben den Gesetzestafeln. Aber das Spannende ist, jetzt im neuen Bund, wenn wir zu dieser Aufgabe des Priesters kommen, da bist du eben Priester oder Priesterin, da bist du eben dieser Ort der Begegnung, da bist du dieser Träger oder Trägerin von Gottes Gegenwart. Und Menschen, wenn sie schon wohin gehen müssten, dann wäre es, sie müssten zu dir gehen. Beziehungsweise du müsstest zu ihnen gehen und könntest sie so in eine Begegnung führen. Weil das ist mein und dein Auftrag. Und da musst du nicht vollzeitlich im Dienst sein als Pastor, Pastorin. Da bist du Priester, Priesterin an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule und dazu berufen, auch Atmosphäre zu verändern. Weil da, wo Gottes Manifeste, Gottes wahrnehmbare Gegenwart kommt, da ändert sich Atmosphäre. Aber sind wir doch ehrlich, viel zu oft sind wir die, die Atmosphäre wahrnehmen und uns dann davon einschüchtern lassen, anstatt zu realisieren, dass wir dazu berufen sind, eben auch aufgrund unserer Anbetung, unserer Haltung gegenüber Gott, wer er ist und wer er in uns ist, Atmosphäre zu verändern. Wir sind nicht dazu berufen, Thermometer zu sein, die ganze Zeit schauen, oh, heute wird es wahrscheinlich so werden, ob jetzt im Gottesdienst oder bei dir zu Hause oder im Job. Nein, du bist dazu berufen, Thermostat zu sein und die Temperatur zu regeln, weil dir bewusst geworden ist, dass du eigentlich den König der Könige mit dir trägst. Weil du eine Behausung bist, ein Wohnort, ein Zelt mit zwei Beinen, wo der Geist Gottes drin wohnt. Und damit ist deine bloße Anwesenheit bereits ein Zeugnis. Und deine bloße Anwesenheit, ich meine da nicht eine passive Anwesenheit, sondern deine Anwesenheit, du weißt, wer du in Christus bist, du weißt, wen du mit dir trägst. Das allein macht was im geistlichen Raum, in der Atmosphäre. Bist du dir dem bewusst? Priester verwalten den Ort der Begegnung. Erste Aufgabe. Zweite Aufgabe. Habt ihr noch Kraft? Sehr gut. Priester dienen Gott. Das ist jetzt das große, das Lüften vom großen Geheimnis. Sie verrichten Gottesdienst. Es ist eben Dienst an Gott, so wie Anbetung etwas ist, das wir nicht für uns machen, für meine Wünsche, für meine Bedürfnisse, für meine Sehnsüchte. Anbetung ist etwas, was wir für Gott machen. Es gebührt ihm, weil die Gefahr ist, wenn meine Wünsche, also ich, meiner, mir, mich, das wäre jetzt die Kurzform meiner Wünsche, wenn das zum Objekt oder wenn das zur Anbetung wird, dann werde ich zum Objekt der Anbetung. Aber Gott ist der, der angebetet werden soll. Er ist der, der im Zentrum stehen soll. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, dann war er definitiv über die Jahrhunderte sehr lange im Zentrum, aber dann haben sich Dinge gewandelt und der Mensch ist ins Zentrum gerückt. Aber Gott hält diese Welt zusammen, nicht der Mensch. Er hat uns begabt, er hat uns die Welt gegeben, sie zu verwalten, sie fruchtbar zu machen, aber Gott hält diese Welt zusammen und er bleibt der Mittelpunkt dieses Universums, dieser Galaxien, dieser Welt. Er ist jeder Anbetung würdig. Und es gibt nichts Schöneres eigentlich, als den König der Könige anzubeten und unter seinen Einfluss zu kommen, unter seine Herrlichkeit zu kommen. Weil das ist das Krasse, so viel kannst du Gott gar nicht geben, so viel kommt eigentlich im selben Atemzug wieder zurück. Oder umgekehrt, du kannst Gott gar nicht so viel geben, wie er bereits für dich gegeben hat. Du kannst es gar nicht kompensieren. Du kannst eigentlich nur bis in alle Ewigkeit dankbar sein. Und das sind wir und das werden wir mehr und mehr. Und es ist so wichtig, diese Reihenfolge zu haben, dass dieser Dienst an Gott vielleicht in deinem stillen Kämmerlein, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, leise vor dich hin, wo du auf ihn fokussierst, wo du Danke sagst. Und es gibt so viel, dankbar zu sein. Es ist dieser Dienst an Gott, aus dem alles andere entspringt. Jeglicher Dienst an Menschen wiederum, jegliches Helfen, jegliches Antwortsein auf Probleme entspringt dem, dass Gott an erster Stelle steht und dass auch der Dienst, die Anbetung ihm allein gebührt. Weil ich kann sogar meinen Dienst, mein Geschäftigsein oder Beschäftigtsein für ihn, kann sogar aus den Motiven heraus sein, etwas für ihn zu machen oder gut dazustehen vor Menschen, die sich natürlich freuen, wenn ich ihnen helfe. Aber die Motive bleiben dann rein und dann wahr und wahrhaftig, wenn Gott wirklich das Zentrum unserer Anbetung ist. Und das hat Zack Nies schon gesagt, falls ihr euch das Buch bestellt habt, eine Audienz beim König. Das ist auf jeden Fall ein Zitat von ihm. Solange der Dienst an Menschen unseren ersten Fokus einnimmt, sind wir keine Priester, dann sind wir Menschenfreunde. Ziemlich direkt. Und war es nicht einer der größten Unterschiede zwischen David und Saul, dass David dem Herzen Gottes diente, während Saul ungehorsam war, indem er den Vorlieben und Nöten seines Volkes diente? Wir haben nichts zu bieten und nichts zu geben, wenn wir nicht zuerst unserem Gott, unserem Vater begegnen. Und das hat uns Jesus schon gelehrt mit in Johannes 15, dem Weinstock und den Reben, dass unsere Aufgabe die ist, in ihm zu bleiben. Und aus dem heraus fließt jeglicher Dienst. Und dann haben wir was zu geben, aber etwas, was über unsere Fähigkeiten hinausgeht. Weil wir haben eigentlich ihn zu geben, den König aller Könige. Noch zwei Zitate und dann kommen wir zur dritten Aufgabe eines Priesters. Martin Luther hat mal gesagt, eben in Bezug auf diese Begegnung mit Gott an erster Stelle. Er hat gesagt, heute habe ich viel zu tun, deshalb muss ich viel beten. Oft ist es umgekehrt, oder? Heute habe ich viel zu tun, sorry Gott, heute habe ich keine Zeit für dich, weil ich muss das und das und das schaffen, weil sonst passiert das und das und das. Aber er lädt uns ein, eigentlich umso mehr, wo unser Leben crazy ist und stürmt, diesen Ort der Ruhe zu finden, diesem Ort der Ruhe nachzugehen und der ist bei ihm. Oder Mike Bickle vom International House of Prayer hat mal gesagt, dass es die Liebhaber sind, die am Ende des Tages die Arbeiter überholen werden. Weil jemand, der aus Leidenschaft und aus Liebe heraus lebt, am Ende viel, viel mehr und viel, viel weiter laufen wird, als der, der seine Identität darin sieht, dass er einfach nur ein Werkzeug in den Händen Gottes ist. Nein, du bist ein Freund Gottes. Du bist ein geliebter Freund Gottes, Ein Geliebter, eine Geliebte, ein wunderbarer Sohn, eine wunderbare Tochter. Und er liebt es, mit dir Zeit zu verbringen. Einfach nur in Gemeinschaft zu sein. So, dritte Aufgabe und dann kommen wir schön langsam zum Ende. Die dritte Aufgabe eines Priesters ist es zu segnen, Menschen zu segnen. Heute haben wir schon gesegnet. Das heißt, eigentlich bräuchte ich den Punkt gar nicht mehr erwähnen, ich könnte ihn überspringen. Es hat so eine Kraft, wenn wir Segen aussprechen. Es hat aber auch so eine Kraft, wenn wir Fluch aussprechen, wenn wir schlechte Dinge aussprechen. Und es ist so viel leichter, dass ich über jemanden im Straßenverkehr oder in der Familie oder einen Lehrer oder einen Chef oder wen auch immer oder einen Professor zu ärgern, gerade wo man ungerecht behandelt worden ist. Aber Jesus ruft uns dazu auf, gerade die zu segnen und die zu lieben, von denen wir nichts zurückbekommen. Er sagt, es ist so easy, Menschen zu lieben, die dich auch lieb haben. Ist ja so, oder? Aber der Auftrag ist der, die zu lieben und die zu segnen, die dich eigentlich fluchen oder die dich ungerecht behandeln. Und in dem änderst du auch die Atmosphäre. In dem kann es sogar sein, dass du für diese Person, die dir wie ein Feind begegnet, es kann sein, dass du um diese Person herum einen Raum schaffst, einen Raum der Begegnung, sodass sogar diese Person dann in eine Gottesbegegnung hineinkommt, weil du anders handelst. Weil du wie ein Priester handelst, der den Segen Gottes ausspricht und die Bestimmung Gottes ausspricht. In Sprüche 18, 21, um das nochmal zu verstärken, lesen wir, wie sehr die Zunge Macht hat über Leben und Tod. Aber eben, wer sie gut nutzt, der genießt dann auch ihre Frucht. Und wir sind dazu berufen, aus Gottes Sicht Dinge auszusprechen. Weil ganz ehrlich, aus meiner Sicht Dinge auszusprechen, ich lese die Nachrichten, ich gehe durch den Alltag, ich habe meine Begegnungen, werde angehupt, weil ich 2 Sekunden übersehen habe, dass schon grün ist. Aus meiner Sicht heraus hätte ich genug Gründe, mich zu ärgern, oder? Aber aus Gottes Sicht, was ist Gottes Sicht über diese Welt? Was ist Gottes Sicht über deine Mitmenschen? Es ist die, dass er sie retten möchte, es ist die, dass er sie segnen möchte, ihnen Gutes tun möchte, und dich dazu gebrauchen möchte als Priester und Priesterin. Wo möchtest du neu deine Rolle, deine Identität als Priester in Angriff nehmen? Wo ist es vielleicht heute dran für dich, einen Menschen, der dich verletzt hat, der dich vielleicht sogar total enttäuscht hat, zu vergeben, bewusst einen Segen auszusprechen, bewusst so zu handeln im Sinne eines Priesters. Wo ist es vielleicht für dich heute dran, dich neu in einen Gottesdienst hineinzubegeben, wo er im Zentrum steht und wo du dich allen Ersatzgöttern, einfach Dinge in deinem Leben, die an diese erste Stelle gerückt sind, wo ist es bei dir dran, dich dem loszusagen und zu sagen, Jesus, ich entsage mich dem. Ich entsage mich meinem Bedürfnis nach Anerkennung. Ich entsage mich dem, diesem Götzen, der da eigentlich entstanden ist. Ich entsage mich meinem Götzen nach Bestätigung und was auch immer da in deinem Leben eigentlich das ist, dem du dienst, anstatt Gott zu dienen, Gott anzubeten. Vielleicht ist es heute für dich dran, dich hier bewusst zu entscheiden. Vielleicht ist es aber auch für dich heute dran, neu diesen Ort der Begegnung in Anspruch zu nehmen, neu ein Gefäß zu sein, das seinen Geist empfängt und trägt und weiterträgt. Dich selbst neu hineinzubegeben in Gottes Gegenwart. Ich weiß es nicht, was für dich heute dran ist, aber ich möchte uns alle jetzt einladen und auch schon das Lobpreisteam auf die Bühne bitten, dass wir echt gerade mit dem Start auch dieser Anbetungsserie auch Herzensentscheidungen treffen. Herzensentscheidungen, denen wir am Montag, Dienstag und kommende Woche nachfolgen und wo auch weitere Entscheidungen folgen. Aber dass wir doch Entscheidungen treffen. Dass wir nicht einfach nur rausgehen aus diesem Sonntagsgottesdienst und sagen, ja, war nett, aber hat in der Vergangenheit eh nicht geklappt. Oder schau dir mein Leben an, es ist ja dann doch wieder Chaos gekommen. Aber weißt du was, Gott sieht dein Ja, er sieht dein Bekenntnis und er sieht vor allem dein Herz. Und er möchte dich vorwärts führen, er möchte dich in seine Gegenwart führen. Und ich habe ein Video mitgebracht, auch um überzuleiten jetzt in diese Zeit, wo wir jetzt echt, ja, wo du und ich vor Gott kommen und wo mein Gebet ist, dass du seine Stimme hören kannst. Und dass egal da, wo du dich angesprochen fühlst, dass du da sagst, Gott, hier bin ich. Erfüll mich neu mit deinem Geist, ich möchte Ort der Begegnung sein. Gott, hier bin ich. Nimm diese Ersatzgötter raus aus meinem Leben, die mich sowieso nicht glücklich machen, wo ich eigentlich nicht in Freiheit lebe, sondern eigentlich versklavt bin von dem, und führe mich in die Freiheit. Oder vielleicht ist es dran, jemanden zu vergeben. Ich werde dann nochmal kurz auf die Bühne kommen, aber lad uns da ein, jetzt einfach das Video kurz zu schauen und auf euch wirken zu lassen. Ihr Lieben, darf ich uns einladen, einfach gemeinsam aufzustehen? Und ich möchte auch kurz in die Runde fragen, ob es jemanden gibt, der sagt, ich, gerade auch ausgelöst durch das Video jetzt zum Schluss, wo du sagst, ich möchte eigentlich in diese lebendige Beziehung mit Jesus kommen. Ich möchte heute mein Leben ihm übergeben, ich möchte unter seinen Einfluss, unter seinen Herrschaftsbereich kommen. Ich möchte Kind Gottes werden. Hey, wenn du das bist, dann würde ich so gern für dich beten und uns vielleicht einladen, kurz die Augen zu schließen, damit seine Spur leichter fällt, hier ein sichtbares Handzeichen zu geben, weil Dazu möchte ich dich einladen, wenn du vielleicht sogar schon vom Lobpreis vorher oder von der Kindersegnung, du warst schon bei der Kindersegnung so berührt von Gottes Liebe. Und vielleicht auch während dem Lobpreis und, oder speziell während der Predigt oder jetzt erst bei diesem Video. Wenn du da bist im Raum und sagst, ich kenne Jesus noch nicht, aber ich möchte heute, dass das mein erster Tag ist, wo ich ihn kennenlerne, dann gib mir doch ein kurzes Handzeichen, dass ich für dich oder besser gesagt mit dir beten kann. Wenn du das bist, dann gib mir ein kurzes Handzeichen. Ja, ich sehe deine Hand. Gibt es da noch jemanden, der sagt, ich möchte heute eintreten in diese Freundschaft mit Gott, möchte ihn besser kennenlernen. Dann gib mir ein, ja, ich sehe deine Hand. Gib mir einfach ein mutiges Handzeichen. Ja, ich sehe deine Hand. Ich lade uns jetzt ein, einfach mit jenen, die ihre Hand gehoben haben, da gemeinsam mitzubeten, auch wenn du dieses Gebet schon lange her, dass du das gesprochen hast, aber wir wollen da jetzt echt gemeinsam mit jenen beten, die da ihre Hand gehoben haben und das auch feiern und uns daran freuen. Jesus, danke, dass du heute in mein Leben kommen möchtest. Danke, dass du wirklich am Kreuz alles bezahlt hast, all meine Schuld vergeben hast. Danke, dass ich mit dir einen Tausch eingehen darf. Einen Tausch, wo ich all meinen Müll, all meine Schuld, all das, was mein Herz bedrückt, dir in die Hände übergebe und im Gegenzug deine Vergebung und dein neues Leben empfangen darf. Jesus, danke, dass ich durch dich eine neue Schöpfung sein darf, dass ich Beziehung haben darf, dass ich eintreten darf in die Gegenwart Gottes. Komm du jetzt in mein Leben. Sei du mein Herr. Sei du mein König. Sei du der Einzige, den ich anbete.